Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Die Corona-Zahlen steigen wieder und trotzdem gibt es einige Fußballstadien, in denen noch tausende Fans die Spiele gesehen haben. Das muss aufhören, meint der gesundheitspolitische Sprecher der SPD in Berlin, zumal auch der Amateursport bald von weiteren Einschränkungen betroffen sein könnte. Das Interview hören Sie gleich. Außerdem in der Sendung, die Handball-Bundesligisten drohen damit, kollektiv ihre Nationalspieler nicht mehr abzustellen, natürlich auch wegen Corona. Die umstrittenen Laufschuhe von Nike sorgen nun auch auf der Bahn für neue Rekorde. Und ein Interview mit dem neuen Vorsitzenden der Deutschen Sportjugend, Michael Leyendecker, in dem es unter anderem darum geht, was er gegen sexualisierte Gewalt im Sport unternehmen will. Werder Bremen gegen Hoffenheim, so lautet das Sonntagabendspiel. Knapp 50 Minuten sind gespielt und es steht 1:1. Heute Nachmittag haben bereits Wolfsburg und Bielefeld gegeneinander gespielt. Die Wolfsburger sind mit 4 Unentschieden in die Saison gestartet. Heute hat es dann gegen den Aufsteiger mit dem ersten Sieg geklappt. Über das 2:1 berichtet Michael Augustin.
75 Minuten lang hatten die Wolfsburger alles unter Kontrolle. Sie führten nach Toren von Weghorst und Arnold mit 2:0, versäumten es aber einen dritten Treffer zu erzielen. Ein Tor, das machte Bielefeld, das 1:2 durch Shiplock. Es folgte noch ein Pfostenschuss von Prietl und viele Zittermomente für Maximilian Arnold und den VfL Wolfsburg.
Wir haben uns unnötig schwer gemacht. Bielefeld hat sehr ordentlich gespielt. Auch die letzten 10, 15, 20 Minuten haben sie sehr viel gedrückt. Wenn wir ehrlich sind, hätte man den Sack ein bisschen eher zumachen müssen. Aber Hauptsache 3 Punkte.
Und die Bielefelder? Die waren lange Zeit ein schwacher Gegner und wurden erst durch das Anschlusstor von Sven Shiplock wachgerüttelt. Sein erster Bundesligatreffer nach 3,5 Jahren. Für einen Punkt hat dieses Tor nicht gereicht.
Zum Ende hin, nach dem Tor, hat man schon gesehen, dass die Mannschaft sich nochmal aufbäumt, nochmal alles reinschmeißt und versucht, hier einen Punkt mitzunehmen. Aber dann ist es natürlich auch schwierig. Die Zeit läuft uns dann auch davon. Mit ein bisschen Glück rutscht irgendwo einer durch, aber wir haben uns heute ein bisschen ergeben, auch die erste Halbzeit mutlos gespielt.
Und deshalb geht der erste Wolfsburger Saisonsieg in Ordnung.
Aus Wolfsburg, Michael Augustin. 6.000 Fans hätten theoretisch in Wolfsburg auf den Rängen mit dabei sein können. Ganz so viele sind es nicht geworden, aber die Tribünen waren gut gefüllt. Aber in Wolfsburg liegt die 7-Tage-Inzidenz auch immer noch unter dem Wert von 35. In Hannover und Berlin gibt es hingegen deutlich mehr Infektionen. Und trotzdem hat es an diesem Wochenende auch dort tausende Fans auf den Rängen gegeben. Rechtlich war das in Ordnung, denn sowohl Niedersachsen als auch Berlin haben den Grenzwert von 35, ab dem Fußballspiele eigentlich ohne Publikum stattfinden sollen, nicht in ihre Corona-Schutzverordnungen mit aufgenommen. Aber sind Fußballspiele mit 5000 Fans, wie gestern bei Union Berlin, im Moment angemessen? Das habe ich Thomas Isenberg, den gesundheitspolitischen Sprecher der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus, vor der Sendung gefragt.
Meiner festen Überzeugung nach ist die Zeit von Großveranstaltungen, das sind auch Fußball-Fan-Ereignisse mit 5000 Leuten, eigentlich längst vorbei. Und das hat keine Zukunft mehr. Ich bin davon überzeugt, dass alle Bundesländer sicherstellen müssen und auch alle Kommunen, dass das nicht mehr in Zukunft passieren kann. Wir leben in einer Situation momentan, wo die Krankenhäuser in Berlin zumindest alle 9 Tage die Intensivbetten sich verdoppeln, der Bedarf an Intensivbetten. Wenn das so weitergeht, wird die rote Ampel dort in 2 Wochen spätestens aufleuchten und in 4 bis 6 Wochen werden die Intensivstationen überflutet sein. Insofern kommt es jetzt darauf an, ganz konsequent alles zur Kontaktvermeidung zu machen in allen Lebensbereichen, damit ein noch härterer Lockdown nicht in 3 Wochen greifen kann. Und insofern sind die Entscheidungen der auch regionalen Gesundheitsämter, die das teilweise noch zugelassen haben, aus meiner Sicht nicht haltbar und wir müssen insbesondere, ohne nach hinten zu schauen, gucken, dass zukünftig sowas nicht mehr passieren wird.
Aber wenn ich Sie da mal unterbrechen darf, das haben Sie doch selber in der Hand. Also die Stadt Berlin hätte das doch selber in der Hand. Es gibt einen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 15. September, wo eben die Werte vorgegeben sind. Wenn der Inzidenzwert über 35 liegt, sollen keine Fans ins Stadion. Dieser Wert ist ja in Berlin deutlich übertreten. Auch im Bezirk ist er übertreten. Und jetzt ist es aber so, dass Berlin diese Vorgaben, diese Richtlinien aus diesen Beschluss nicht in seine Corona-Schutzverordnung übernommen hat. Warum ist das denn nicht passiert?
Naja, es ist ja noch ein bisschen komplexer. Es ist ja so, dass auch die jeweiligen Veranstalter Hygienekonzepte vorlegen müssen dann und auch das, diese Option wurde ja offen gelassen und die Gesundheitsämter dem auch dann zustimmen. Hier in dem Fall war es ja so, dass Maskenabstand war, dass breite Sitzfreiheiten waren und auch die Anreise sehr gestaffelt war, um dem möglichst die Last zu reduzieren. Aber nochmal, ich möchte es überhaupt nicht verteidigen. Man könnte natürlich ganz andere Rechtsverordnungen machen. Das wäre die sogenannte Veranstaltungsverordnung, die hier vom Senat oder von den jeweiligen Landesregierungen noch mehr zu ändern wäre. Wir sehen auch in einigen Bundesländern die Regeln, dass wenn dieser Wert, den Sie eben benannten, mehrmals überschritten worden ist, dann man noch runtergeht auf 150 oder wie auch immer das jeweils regional ausgestaltet ist, Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei den Veranstaltungen. Ich bin im Übrigen der Meinung, dass die Landesparlamente hier mehr Verantwortung jetzt übernehmen können und auch müssen zukünftig bei all den Maßnahmen, damit auch dann wir eine Rechtssicherheit in Deutschland haben, die zumindest landesweit einheitlich ist. Und da gehören dann solche Instrumente reingeschrieben. Die Zeit momentan ist nicht mehr für Großveranstaltungen und das wird auch parlamentarisch in den nächsten Wochen weiter oder nächsten Tage schon wieder aufgegriffen. Hier wäre die Eigenverantwortung der Veranstalter gefordert gewesen, das nicht durchzuführen und seitens der Politik auch noch mehr die Verantwortungsübernahme sicherzustellen, dass die Rechtsgrundlagen so geändert sind, dass diese Großveranstaltung in den nächsten Wochen, so gerne ich sie hätte, aber es geht nicht. Wir müssen gucken, in jedem Lebensbereich das einzustellen. Im Übrigen wäre es aber überhaupt nicht vermittelbar, dass wir in allen Bundesländern uns schon längst unterhalten müssten und in einigen ja auch schon tun, über Reduktion der Klassengröße, über Beschulung vormittags und nachmittags, um überhaupt den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten in den nächsten Wochen. Wir haben in allen Bundesländern Eingriffe ins Gaststättenrecht, die auch weitergehen werden. Und vor dem Hintergrund ist es auch nicht mehr darstellbar, dass in anderen Lebensbereichen die Kontaktreduktion nicht mehr die Maxime ist.
Die Vereine argumentieren, dass die Spiele unter den jetzigen Hygienekonzepten sicher seien. Und auch die Gesundheitsministerien der Länder haben mir zurückgemeldet, dass es bisher keine Anzeichen dafür gegeben hat, dass die Spiele in den vergangenen Wochen die Infektionsherde gewesen seien. Also warum dann trotzdem die Ablehnung, wenn eigentlich diese Dinge nicht die Treiber sind? Dann ist das doch einfach nur Symbolpolitik, oder nicht?
Es waren gute Konzepte gewesen in den Zeiten, wo man wieder alle Bereiche geöffnet hatte in den letzten Wochen und im Sommer. Aber die Zeit hat sich leider geändert. Wir haben galoppierende Infektionszahlen, wir haben exponentielles Wachstum bei der Belegung im Krankenhaus, auch in den Intensivstationen. Und insofern reden wir momentan darüber, wie kann man die Sicherheit erhöhen. Und darüber hinaus ist leider auch Realität, dass der Anteil der Infektion, wo man gar nicht herleiten kann mehr, wo die Menschen sich infiziert haben, leider auch massiv gestiegen ist, sodass wir ein Grundrauschen haben, was dermaßen ubiquitär inzwischen in den Metropolregionen ist, dass es nicht mehr möglich ist und auch nicht im Einzelfall zu beweisen ist, welche Maßnahme, welchen Beitrag denn zu der Erhöhung des Grundrauschens leistet oder nicht geleistet hat. Die Mobilität insgesamt der Menschen und die Kontaktmöglichkeiten muss man freiwillig reduzieren. Ansonsten muss die Politik da massiv in den nächsten Tagen nachsteuern, leider. Sie sehen es ja auch bei den Auswertungen der anonymisierten Handydaten und anderer Daten, die es gibt, dass denn die Mobilität der Menschen und die Frage, mit wie vielen Menschen komme ich denn in der Woche zusammen, wieder leider fast das Niveau hat und teilweise in einigen Metropolen überschritten hat zu März. Und das ist leider nichts, was wir uns weiter leisten können, insbesondere nicht, wenn wir den weiter ermöglichen wollen, dass der Freizeitsport dann auch so lange wie möglich die Menschen im Breitensport die Möglichkeit haben, auf dem Fußballplatz selber mit ein paar Kumpels zu kicken oder auf der Wiese Sport zu machen. Und das ist ja das Hauptziel, dass wir uns alles, was dann andere Risikofaktoren sind im Sinne der Ausbreitung der Pandemie, dass wir da dran gehen müssen, um den möglichst individuellen Bewegungsrahmen, gerade was Sport betrifft, zu erhalten.
Jetzt haben Sie gerade den Amateursport schon angesprochen. Das war auch eine Rückmeldung, die ich bekommen habe von den Gesundheitsämtern und den Gesundheitsministerien in den Ländern, dass es eben immer häufiger zu den Fällen kommt, dass sich in Sportvereinen, vor allen Dingen innerhalb von Mannschaften, sich Infektionen ausbreiten und das tatsächlich, im Gegensatz zu den Fans, dass das tatsächlich auch da nachverfolgt werden kann. Was bedeutet das für Sie? Was sollte da unternommen werden?
Also ich glaube, die Zeiten für Indoor-Sport in Gruppengrößen werden sich vermutlich auch in den nächsten Wochen reduzieren und schließen. In einigen Kommunen und Bundesländern ist auch Kontaktsport noch ermöglicht. Das ist dann teilweise reduziert auf kleinere Gruppen, wo nur 4 Menschen zusammenkommt. Da muss man auch schauen, ob das noch geht. Und Duscheinrichtungen und sowas, ich glaube, da muss man auch dann wahrscheinlich in 4 Wochen wieder die Situation haben, dass derjenige, der denn noch Sport macht, vielleicht dann auch nur in kleineren Mannschaftsgruppen, in kleineren Personengruppen, aber Bewegung wollen wir ja offen halten, solange es geht, dass aber dann vielleicht auch die Infrastruktur des Vereins nicht mehr zur Verfügung steht und bei einigen natürlich dann auch die Freizeitsportwettkämpfe vermutlich als Wettkampfcharakter dann erstmal eine Zeit lang leider wieder ad acta gelegt werden müssen, um aber dennoch spielerisch seinem Sporttreiben nachkommen zu können.
Also Bewegung nur in kleinen Gruppen und Spielbetrieb nicht mehr.
Das ist aus meiner Sicht das, was für die nächsten Wochen angesagt ist.
Der Ausblick von Thomas Isenberg, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD in Berlin. Und wie schwer es ist, unter den aktuellen Umständen Spiele, noch dazu womöglich Länderspiele, auszutragen, zeigt auch dieses Beispiel. Das Länderspiel der deutschen Fußballerinnen gegen England am Dienstag ist abgesagt worden. Martina Knief mit den Gründen.
Ein positiver Corona-Fall bei einem Mitglied des Funktionsteams der englischen Frauenfußballnationalmannschaft hat zur Absage des Länderspiels geführt. Am Dienstag sollte in Wiesbaden das Spiel der DFB-Auswahl gegen die Engländerinnen stattfinden. Für viele ist diese Partie mittlerweile auch im Frauenfußball ein echter Klassiker. Das englische Team hatte zuletzt bei der Weltmeisterschaft in Frankreich Platz 4 belegt. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bedauerte die Absage des Länderspiels, fügte aber auch an, dass man in schwierigen Zeiten lebe und angesichts der Dynamik der Pandemie immer wieder unvorhersehbare Dinge geschehen könnten.
Und Deutschland gegen England ist nicht nur ein Klassiker, sondern hätte auch ein großes Jubiläumsspiel sein sollen. Der DFB feiert in dieser Woche nämlich den Frauenfußball, den er bis zum 31. Oktober 1970 verboten hatte. Vorher hatte der DFB Vereine bestraft, die Frauenteams gegründet haben oder Frauen einfach nur ihren Platz überlassen haben. Trotzdem hat es Frauen gegeben, die Teams und eigene Verbände gegründet haben. Eine der Pionierinnen von damals, Christa Kleinhans, erinnert sich im Deutschlandfunk Sportgespräch daran, wie das beim DFB ankam.
All diese Sachen, die stießen ja dem DFB ganz mächtig auf. Und Sie haben das ja auch schon erwähnt, wie er sich benommen hat in seinem Verbot. Ja. Es ist widerlich gewesen. Nur das Gute war daran, dass wir Frauen, wir Mädchen, Frauen konnte man uns noch gar nicht sagen, wir waren ja noch so wunderschön jung, dass wir Mädchen uns gar nicht daran störten für diese Interna beim DFB. Wir wollten spielen und wir hätten alles gegeben, nur um spielen zu dürfen.
Sagt Christa Kleinhans im Deutschlandfunk Sportgespräch, das Sie heute Abend um 23.30 Uhr oder dann online noch in Gänze hören können. Der DFB hat unterdessen auch im Männerbereich Probleme, genauer in der Jugendarbeit. In der Bundesliga spielen zwar mehrere hochtalentierte Teenager wie Jude Bellingham bei Dortmund oder Alphonso Davies bei den Bayern, aber die dürfen nicht für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Der Mangel an guten deutschen Stürmern oder Außenverteidigern besorgt auch die Vereine, berichtet Daniel Teveleit.
Max Eberl spricht sehr gerne, schnell und viel. Aber der Monolog, zu dem der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach vor einigen Tagen ansetzte, als er auf die Entwicklung junger Spieler in Deutschland angesprochen wurde, war selbst für seine Verhältnisse ausführlich und tiefgreifend.
Es ist eine Thematik, die uns jetzt schon länger verfolgt, dass wir keine Mittelstürmer haben, Außenverteidiger weniger werden. Ich glaube, dass wir im Fußball mit diesem Weg, den wir 2000 begonnen haben, es geschafft haben, wirklich sehr, sehr gute Fußballer zu entwickeln, die sehr häufig im Zentrum sind. Wir haben sehr, sehr offensivstarke Spieler kreiert und haben dabei eben irgendwann gemerkt, dass wir eigentlich weniger Verteidiger haben. Also Innenverteidiger gibt es nicht mehr so viele, Außenverteidiger nicht mehr so viele. Mittelstürmer, diesen klassischen Mittelstürmer.
Eberl sagt das nicht anklagend. Er bezieht seine Gladbacher explizit mit ein in die Verantwortung für die Entwicklungen, die unter anderem dazu führen, dass die deutschen Auswahlmannschaften im Juniorenbereich international etwas den Anschluss verloren haben. In der Youth League, der Nachwuchsklasse der Champions League Teams, hat es seit der Gründung 2013 nur zweimal ein deutsches Team bis ins Halbfinale geschafft. Als Reaktion auf die fehlende Qualität werden nun immer öfter 15- oder 16-Jährige aus anderen Ländern in die Ausbildungszentren geholt.
Man kriegt es ja mit, die NLZs, englische Jungs, französische Jungs, portugiesische Jungs. Damit nehme ich uns ja nicht aus. Wir holen ja auch ausländische Top-Talente, wenn es eben möglich ist.
Räumt Eberl ein. Daraus ergebe sich jedoch ein weiteres Problem. Die Führungspositionen in den Teams sind oft mit Spielern besetzt, die nicht aus Deutschland stammen. Eberls Vorschlag?
Vielleicht muss man sich da irgendwann Gedanken machen, dass man da eben wirklich Anzahl reguliert, dass man eben nicht unzählige Ausländer in seinem Kader hat, sondern da eben auch Begrenzungen einzieht, um eben den deutschen Jungs auch die Möglichkeit zu geben.
Diese Idee liegt nahe und wurde auch vom DFB geprüft, ist aber
leider Gottes so in der Form nicht umsetzbar.
Lautet die nüchterne Erkenntnis von Jotti Schatzi-Alexiou, dem sportlichen Leiter der Nationalmannschaften beim DFB.
Es ist ein Geschäftsmodell geworden, Spieler aus dem Ausland zu holen und später ja, mit einer gewissen Rendite zu verkaufen. Es war ja so, dass früher man ausschließlich in der nahen Umgebung gescoutet hat. Jetzt ist es schon Europa und weltweit. Damit, glaube ich, müssen wir uns abfinden. Diese Schraube können wir, glaube ich, auch nicht mehr zurückdrehen. Somit müssen wir aus unserer Sicht Spieler auf diese Konkurrenz besser vorbereiten. Und dann werden sie auch wieder diese zentralen Positionen einnehmen.
Schatzi Alexi und seine Mitarbeiter haben sich im Rahmen des sogenannten Projektes Zukunft in den Nachwuchsleistungszentren umgesehen, um Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Sie sind zu dem Ergebnis gelangt, dass ein Faktor aus dem Verantwortungsbereich des DFB zu den Ursachen für den Mangel an bestimmten Spielertypen zählt. Die Beobachtungen hätten ergeben, dass im Fußballalltag der ambitionierten Jugendteams
eigentlich die Misserfolgsvermeidungsstrategie im Vordergrund steht und weniger der offensive, attraktive Fußball. Und das kann man auch keinem Trainer verübeln. Das System zwingt sie teilweise auch dazu, damit sie nicht in einen Wettbewerbsnachteil kommen. Und wir glauben, dass wir neue Wettbewerbsformen schaffen müssen, in denen die Entwicklung der Spieler im Vordergrund stehen kann.
Der Plan, neben Wettbewerben, in denen Titel oder Auf- und Abstiege ausgespielt werden, soll es bald andere Wettkämpfe geben, in denen ohne Druck gekickt werden kann. Professionell wie im Nachwuchsleistungszentrum, aber mit der Unbeschwertheit eines Nachmittags auf dem Bolzplatz. Womöglich steht im Alltagsbetrieb im Jugendfußball damit eine kleine Revolution bevor, die auch die Trainer betrifft. Viele Fußballlehrer träumen schließlich davon, über die Nachwuchsleistungszentren in den Profibereich aufzusteigen. Aber dazu müssen sie natürlich in erster Linie Erfolg haben.
Wir brauchen da auch ein Umdenken, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Die Trainer werden natürlich auch immer wieder am Ergebnis gemessen. Und das ist das, was wir meinen, dass das System da einen sehr, sehr großen Einfluss drauf hat. Man schaut sich eigentlich immer nur die nackten Ergebnisse an, beobachtet aber nicht, wie die Trainingsarbeit war, wie der Umgang mit dem Spieler ist. Und ich glaube, das sind ganz wesentliche Punkte, die für die Entwicklung unserer Spieler von großer Bedeutung sind.
Sagt Schatzi Alexiou, der sportliche Leiter der DFB-Nationalmannschaften. Man werde künftig darauf achten, auch andere Trainertypen auszubilden, die weniger getrieben sind vom Wunsch nach schnellem Erfolg. Trainer, die sich eher als Ausbilder von Einzelspielern und Menschen begreifen. Völlig offen ist nur, wie die Ideen aus dem derzeit ja nicht besonders gut beleumundeten Verband in der Liga ankommen und ob genügend Kooperationsbereitschaft vorhanden ist. Die Clubs folgten zuletzt ja eher ihren eigenen Interessen. So wurde das einstmals erfolgreich in Deutschland praktizierte Gentleman Agreement aufgekündigt, in dessen Rahmen die großen Clubs sich gegenseitig keine minderjährigen Spieler abwarben. Damit wurde großer Schaden angerichtet, sagt Eberl in seiner kleinen Grundsatzrede.
Was auch klar ist, dass dieses ständige Wechseln der Spieler in Leistungszentren innerhalb der entscheidenden Jahre 15, 16, 17, 18, wenn du dann drei Vereine hattest, wie willst du entwickeln, wie willst du fördern? Also da sitzen schon alle im Boot. Da sitzen die Jungs im Boot, die Vereine im Boot, aber auch natürlich die Berater, die es eigentlich noch gar nicht geben darf für unter 18-Jährige.
Es wird spannend, ob im Geflecht der unterschiedlichen Interessen grundsätzliche Verbesserungen möglich sind oder ob es am Ende wie zuletzt doch vor allem darum geht, den größtmöglichen und am besten auch schnell sichtbaren Vorteil für die eigene Sache herauszuschlagen.
Daniel Teveleit über die Probleme im deutschen Nachwuchsfußball. Teams, die mehrere Radrennen parallel in Europa organisieren müssen, schlechte Wetteraussichten für die Hochgebirgsetappen und mehrere positive Corona-Tests im Fahrerlager. Ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass der Giro d'Italia in Mailand ankommt. Aber, wenn auch dezimiert, die Radprofis haben es heute geschafft. Und am schnellsten ist überraschend ein Brite gewesen. Holger Gerska berichtet.
Vor der letzten Etappe, dem Zeitfahren in Mailand, lagen die beiden Erstplatzierten Jai Hindley aus Australien und Theo Geoghegan-Hart aus Großbritannien zeitgleich. Im Kampf gegen die Uhr allerdings setzte sich der Brite dann noch deutlich mit 39 Sekunden Vorteil durch. Damit ist die Saison der britischen Ineos-Mannschaft doch noch von einem großen Erfolg gekrönt worden. Dabei schied der eigentliche Giro-Kapitän Geraint Thomas schon nach drei Etappen aus. Dennoch feierte Ineos neben dem Gesamtsieg des erst 25-jährigen Theo Geoghegan-Hart aus London noch 7 Tagessiege. Allein 4 davon schaffte der Zeitfahrweltmeister Filippo Ganna aus Italien, der auch in Mailand gewann. Die andere prägende Mannschaft war das deutsche Sunweb-Team, das mit dem Australier Jai Hindley und dem Niederländer Wilco Keldermann die Gesamtplätze 2 und 3 belegte.
Die Rennstrecke im portugiesischen Portimão ist ein Auf und Ab und damit höchst anspruchsvoll für die Formel-1-Piloten beim heutigen Grand Prix gewesen. Besonders euphorisiert nach dieser Achterbahnfahrt dürfte Lewis Hamilton sein. Der Mercedes-Pilot gewinnt zum 8. Mal in dieser Saison und schreibt damit Sporthistorie. Jens Gedeon.
Ein historischer Erfolg. Lewis Hamilton hat damit Michael Schumacher überholt und ist jetzt mit 92 Rennsiegen alleiniger Rekordhalter in der Formel 1. Der Sieg in Portimao war nur in der Startphase mit kalten Reifen kurz in Gefahr. Danach ist Hamilton quasi ungefährdet zu seinem 8. Saisonerfolg gefahren. Auf den Plätzen 2 und 3 sind Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas und Max Verstappen im Red Bull gelandet. Sebastian Vettel hat an der Algarve Schadensbegrenzung betrieben. Der viermalige Weltmeister fuhr mit seinem Ferrari von Startplatz 15 aus immerhin noch auf Rang 10. Sein Teamkollege Charles Leclerc war allerdings deutlich schneller und wurde Vierter.
Bosnien-Herzegowina und Estland. Das sind die Gegner für die deutsche Handballnationalmannschaft in der EM-Quali. Aber weniger als 10 Tage vor dem ersten Spiel steht nicht fest, ob an dieser Partie Spieler aus der Handball-Bundesliga teilnehmen werden. Denn die Clubs drohen, keine Spieler abzustellen. Außer die Nationalverbände und die Europäische Handballföderation EHF garantieren, dass die Profis nach ihrer Rückkehr ohne Quarantäne in den Trainings- und Spielbetrieb einsteigen können. Erik Eggers mit den Hintergründen.
Noch ist der Ausgang offen. Erst am Mittwoch wollen die Vereine der Handball-Bundesliga endgültig entscheiden, ob sie etwas Einmaliges tun, kollektiv die Abstellung von Nationalspielern abzulehnen. Eigentlich sind die Clubs verpflichtet, ihre Spieler an die Nationalverbände abzustellen. Die Vereine erkennen diese Abstellpflicht auch grundsätzlich an, heißt es in dem Musterschreiben an die Verbände, das dem Deutschlandfunk vorliegt. Daneben aber trage der Club eine gesetzliche Fürsorgepflicht für die Gesundheit und Aufrechterhaltung der Arbeitskraft der Vertragsspieler und gegenüber den Clubgesellschaftern einen verantwortungsvollen Umgang mit wirtschaftlichen Risiken. Das sei eine nachvollziehbare Argumentation, meint der Lübecker Sportjurist Helge Olaf Käding.
Hier spielen arbeitsrechtliche, verbandsrechtliche und internationale europäische kartellrechtliche Komponenten ineinander. Ich denke mal, aus rein arbeitsrechtlicher Sicht kann man das durchaus so sehen, denn ein Arbeitnehmer kann seine Arbeitsleistung letztendlich verweigern, wenn er was Gesundheitsgefährdendes tun muss. Wenn ich einen Spieler in ein Risikogebiet schicke, dann muss man genau schauen, ob das überhaupt zumutbar ist. Und ich denke, die Argumentation Fürsorgepflicht hat doch einiges für sich.
Dies gelte umso mehr unter den Bedingungen dieser Pandemie, da hier die gesundheitliche wie auch die finanzielle Zukunft des Arbeitnehmers nicht nur kurzfristig auf dem Spiel stehe. Wenn der Spieler
krank ist, wenn er sich infiziert und es dumm läuft und er kriegt einen schweren Verlauf, dann fährt er nach 6 Wochen aus der Lohnfortzahlung raus. Und viele Spieler, auch wenn sie Nationalspieler sind, die meisten haben keine Krankentagegeldversicherung. Also das ist sicherlich auch ein Aspekt, an den man denken muss.
Insofern sei die Situation für die Clubgeschäftsführer kompliziert. Den wirtschaftlichen Interessen der Clubgesellschafter hätten sie ebenfalls Rechnung zu tragen. Freilich haben die Spieler angesichts der aktuellen Infektionszahlen selbst Möglichkeiten, sich der Einladung zur Nationalmannschaft zu widersetzen. Das sieht auch der HBL-Präsident Uwe Schwenker so.
Also ich glaube, das ist eine grundsätzliche persönliche und individuelle Entscheidung. Wenn ein Spieler einfach sagt, er möchte dieses Risiko nicht eingehen, dann wird er auch entsprechend mit seinem Nationalverband bzw. dem Nationaltrainer dies im Dialog austauschen. Und ich glaube, dafür muss in der heutigen Zeit jeder Verständnis haben.
Schwenker, der als Ligapräsident ebenfalls im Präsidium des Deutschen Handballbundes vertreten ist, betont die gute Zusammenarbeit zwischen Liga, DHB und EHF. Man werde, sagte Schwenker dem Deutschlandfunk, schon am Montag mit dem DHB in dieser Sache konferieren. Die HBL erkläre sich im Grundsatz solidarisch mit dem gesamten Handball. Man sehe die wirtschaftlichen Interessen der Nationalverbände und auch der EHF. Und die Clubs wollten im Prinzip auch abstellen. Die Vereine fordern allerdings von den Verbänden dafür eine Garantie, dass die Spieler nicht in Quarantäne müssen, selbst wenn sie mit ihren Nationalmannschaften in Risikogebiete reisen. Die Nationalverbände müssten daher die Spieler testen. Persönlich empfiehlt Schwenker,
dass es keine pauschale Abstellung gibt, respektive auch keine pauschale Verweigerung der Abstellung. Wir müssen das aus meiner Sicht wirklich individualisiert betrachten. Der Schutz der Gesundheit der Spieler steht für mich natürlich an absolut erster Stelle und natürlich auch die Gewährleistung, dass die Spieler nach Rückkehr bei einem frischen Covid-19-Test sofort wieder in den Spielbetrieb und in den Trainingsbetrieb einsteigen können.
Gerade kleinere Verbände könnten an diesen Forderungen scheitern. Ganz zu schweigen davon, dass das letzte Wort die Behörden vor Ort haben. Dort können sich die Vorgaben je nach Infektionsgeschehen schnell ändern, ohne dass die Verbände darauf Einfluss haben. Die Clubs ihrerseits sind in einer Zwickmühle. Nur 3 Tage nach der Nationalmannschaftswoche ist der nächste Bundesligaspieltag terminiert. Sollten die Vereine ihre Spieler abstellen, müssten unter Umständen viele Spieler nach ihrer Rückkehr in Quarantäne und könnten nicht spielen. Sollten sich die Clubs weigern, die Spieler abzustellen, droht diesen allerdings eine Sperre von 5 Tagen, Auch dann wäre der Spieltag also in Gefahr. Diese Sanktionen könnten dann auch Clubs und Profis in ganz Europa betreffen. Viele europäische Spitzenclubs haben nach Informationen des Deutschlandfunks bereits erklärt, den Bundesliga-Clubs folgen zu wollen, falls diese die Abstellung der Nationalspieler tatsächlich verweigerten. Und ERF-Generalsekretär Martin Hausleitner hat derweil erklärt, eine Absage oder Verlegung der EM-Qualifikation komme nicht in Frage. Auch für die ERF geht es um viel Geld. Sie hat für die Zeit bis 2030 einen Vermarktungsvertrag mit Infront geschlossen, der 500 Millionen Euro schwer ist.
Erik Eggers über den aktuellen Streit im Handball. Es ist die größte Organisation für Kinder und Jugendliche in Deutschland, die Deutsche Sportjugend, DSJ, die Jugendorganisation des Deutschen Olympischen Sportbunds. Knapp 10 Millionen Menschen sind Mitglied, nämlich Menschen im Alter von bis zu 26 Jahren, die vor allem in den zehntausenden Sportvereinen organisiert sind. Und seit gestern haben sie einen neuen Vorsitzenden, Michael Leyendecker, 33 Jahre alt, Vorsitzender der Deutschen Turnerjugend. 52% der Stimmen hat Leyendecker bekommen, sein Gegner Stefan Reit 46%. Ein enges Ergebnis also. Deswegen habe ich Michael Leyendecker vor der Sendung zunächst gefragt, mit welchen Taten er die anderen 46% in den kommenden Jahren von sich überzeugen möchte.
Ich glaube auch, dass natürlich durch gute Inhalte und gemeinsam gute Arbeit im Forschungsteam auch die anderen 46% sicherlich noch auf uns oder zu uns zukommen werden. Ich würde gerne drei Punkte nennen, wie wir inhaltlich, glaube ich, sehr stark uns aufgestellt haben für das nächste Jahr, die nächsten beiden Jahre. Dass wir einmal vor allem die Förderung von jungem Engagement, das heißt dort ganz klar einzutreten für ein Jugendfreiwilligenjahr, damit alle jungen Menschen ein Recht haben auf einen Platz in den Freiwilligendiensten. Aber auch nochmal größer zu schauen und zu sehen, dass die Engagementbedingungen bei uns in allen Ebenen besser werden. Das heißt zum Beispiel einen sinnvollen Bürokratieabbau voranzutreiben oder auch eine höhere Anerkennung von ehrenamtlichem Engagement in der Gesellschaft. Ein zweites großes Thema wird sicherlich Bildung für nachhaltige Entwicklung sein. Also das ist gerade das Thema, was unsere Kinder und Jugendlichen umtreibt. Aber da geht es auch nicht nur um Umweltschutz, sondern wir haben auch in der Sinus-Jugendstudie gesehen, dass sich Kinder und Jugendliche an vielen Stellen nicht mehr gehört und nicht mehr ernst genommen fühlen. Und das wollen wir verändern. Und ein dritter ganz wesentlicher Aspekt ist sicherlich das Kindesschutz. Da geht es vor allem auch im Hinblick auf sexualisierte Gewalt oder sexuellen Missbrauch nochmal stärker fokussieren, uns austauschen, um eine Kultur der Achtsamkeit und Hinschauens zu entwickeln, auf allen Ebenen. Bei uns in der Bundesebene, in den Ländern, in den Fachverbänden, aber gerade auch in den Vereinen. Ich glaube, mit diesen drei wichtigen Themen können wir gute Unterstützungsarbeit leisten als Dachorganisation, um unsere Mitgliedsorganisationen da zu unterstützen, an der Basis gute Arbeit leisten zu können.
Lassen Sie uns bei dem Punkt sexualisierte Gewalt einmal bleiben. Da haben Sie gestern in Ihrer Vorstellungsrunde das auch als Schwerpunkt genannt und dabei auch gesagt, dass es nicht nur um Prävention und Intervention geht, sondern auch um Aufarbeitung. Wie genau sieht denn da Ihr Plan aus für eine Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in den Sportorganisationen?
Ich glaube, das hat das Hearing am 13. Februar auch klar gemacht. Wir dürfen nicht nur einfach sagen, bitte meldet euch bei uns, liebe Betroffene, sondern wir müssen wirklich eine aktive Kultur schaffen und rausgehen und sagen, wir unterstützen euch bei eurem Weg dazu, uns Geschichten zu erzählen, die zählen, uns von euren erschütterten Nachrichten zu berichten, die damals passiert sind, damit wir daraus lernen können. Und dann müssen wir ganz offen auch auf Opferschutzverbände zugehen, externe Experten zulassen, um uns einen Überblick zu verschaffen, wie wir diese Kultur prägen können und mitprägen können.
Werden Sie sich dann auch dafür stark machen, dass der Sport selbst Entschädigungen zahlen wird? Weil bis jetzt ist ja nur geplant, dass man sich am Fonds sexueller Missbrauch beteiligen wird. Werden Sie sich dafür dann auch stark machen, dass der Sport aus sich heraus selbst nochmal eigene Fonds auflegt und da Entschädigungen zahlen wird?
Das ist ja ein spannender Diskussionspunkt, den wir zurzeit ja auch auf der Agenda haben. Frau Zschopp als Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes hat dazu ja Stellung genommen, dass in diesem Fonds eben auch der Deutsche Olympische Sportbund seinen Beitrag leisten möchte. Und das ist jetzt erstmal das, worum wir anfangen müssen zu arbeiten. Aber viel wichtiger ist eben diese Kultur zu wissen, was ist überhaupt passiert damals und das auch erstmal anzuerkennen, zu sagen, wir unterstützen Sie und euch dabei, diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen.
Wie konkret kann man denn einen Kulturwandel innerhalb des Sports vorantreiben? Was schwebt Ihnen da vor?
Für mich ist ein ganz großer Schwerpunkt das Thema Kinderrechte. Dass Kinder ein Recht auf Bewegung haben, ein Recht auf freie Meinungsäußerung, auch ein Recht, Nein zu sagen. Und ich glaube, das sind schon mal wesentliche Aspekte, dass wenn wir die noch stärker in unserer Gesellschaft und auch in unseren Sportvereinen verankern können, in unseren übungsleitenden Ausbildungen, damit es frühzeitig beigebracht wird. Ich glaube, dann können wir einen Kulturwandel hinbekommen, der Kinder und Jugendlichen immer zu starken Persönlichkeiten entwickelt und damit eben auch einen ganz wichtigen Schwerpunkt setzen in der Präventionsarbeit.
Jetzt haben Sie die Trainerausbildung schon angesprochen, aber wie schafft man es, einen Kulturwandel hinzubekommen? Also Sonntagsreden, ich bin jetzt gemein, aber Sonntagsreden ist das eine, aber wie wollen Sie wirklich in die Organisation hineinwirken und da den Kulturwandel vorantreiben?
Natürlich, sonst sonntags eben immer schön gesprochen, aber wenig wirksam leider. Auch da müssen wir gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen, wir sind ja als Dachverband erstmal nicht direkt für die Vereine zuständig und auch viel zu weit weg. Und da müssen wir gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen, also den Landessportjugenden, den Fachverbänden oder Spitzenverbänden und den Verbänden besonderen Aufgaben im Sehen, dass wir auch über vielleicht koordinierte Kampagnen oder Aktionstage das Thema verstärkt in die Mitte der Gesellschaft bringen oder auch von unserer Seite aus Unterstützungsleistungen, das heißt Material an die Hand geben, womit Vereine arbeiten können. Oder eben auch in übungsleitenden Ausbildungen sehen, wie wir da vielleicht Veränderungen reinbekommen können, dass dies verpflichtender Teil einer Fortbildung sein kann.
Lassen Sie uns noch über ein weiteres Thema, was jetzt natürlich auch wieder ganz akut ist, sprechen, nämlich die Folgen der Corona-Krise. Die Infektionszahlen steigen und einer der Treiber sind auch Aktivitäten in Sportvereinen. Das melden Gesundheitsämter und Gesundheitsministerien, dass es dort immer wieder Fälle gibt. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche sich trotzdem so gut wie möglich bewegen können, auch wenn wir jetzt uns so langsam wieder dahin bewegen, dass auch der Sport womöglich eingeschränkt werden muss, um die Infektion einzudämmen?
Also Bewegung ist ja das eine, aber in Vereinen passiert noch viel mehr als nur Bewegung. Und deswegen ist es für uns eben als enorm wichtig, als Organisator Sport zu sagen, wir wollen, dass Vereine ihre Angebote offen lassen können. Denn auch das zeigt sich ja, Sie haben es gesagt, dass natürlich vereinzelte Vereine auch Fälle auftreten können. Aber zumindest gab es noch keine klaren Superspread-Events durch den Sport, weil nämlich sich an Regeln zu halten ein elementarer Bestandteil davon ist. Von daher wären wir natürlich dafür. Dafür hat der DOSB auch nochmal ein Hygienemaßnahmenpaket rausgegeben, wie Vereine bei Veranstaltungen, aber insbesondere auch im normalen Vereinsbetrieb, möglichst gute Hygienepläne haben kann, um die Vereinsangebote offen zu halten und damit diese wichtigen Bewegungs- und auch Begegnungsmöglichkeiten für unsere Kinder und Jugendlichen offen halten kann.
Aber trotzdem ist tatsächlich im Moment, so wie ich das rückgemeldet bekommen habe, tatsächlich der Verein oder auch dann eben der Sportverein gerade innerhalb der Mannschaften ein Ort, wo gerade Infektionen stattfinden. Für den Fall, dass tatsächlich dann doch eingeschränkt werden muss, welche Möglichkeiten oder welche Alternativen gibt es da oder welche Möglichkeiten haben Sie da als Dachverband auch zu helfen, um eben zu gucken, dass sich Kinder trotzdem in irgendeiner Art und Weise weiter bewegen können?
Also wir haben ja gerade in der ersten Lockdown-Phase gesehen, dass ganz viele Angebote digitalisiert worden sind. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, um Kinder und Jugendliche in der Bewegung zu halten. Dann halt in Form im heimischen Wohnzimmer oder auf der Wiese draußen. Oder natürlich auch die Verlagerung von Vereinsangeboten, wobei das natürlich im Herbst und Winter schwierig wird, an die frische Luft. Weil es sind ja schwerpunktmäßig schon die Hallen dann eher das Problem. Aber auch da muss man dann auch nochmal auf die Politik Druck ausüben, dass Hallen entsprechend nachgerüstet werden, dass entsprechend zertifizierte Umluftanlagen dort sind, dass die auch zertifiziert sind, damit man auch dort Sport machen kann und entsprechende Durchlüftung ermöglicht wird.
Sagt der neue Vorsitzende der Deutschen Sportjugend, Michael Leindecker, hier im Deutschlandfunk. Wenn Sie gerne laufen gehen, dann wissen Sie, gute Schuhe sind äußerst wichtig. Und wie schön wäre es, wenn die Schuhe einem nicht nur Sicherheit und Stabilität geben, sondern auch das Gefühl vermitteln, es geht bergab. Die aktuellen Laufschuhe von Nike sollen genau dieses Gefühl vermitteln. Deswegen sind sie auch natürlich bei den besten Läuferinnen und Läufern begehrt. Und nachdem Träger dieser Schuhe bei Marathons auf der Straße neue Weltrekorde aufgestellt haben, spielen die Schuhe auch bei den neuen Weltrekorden auf der Bahn eine Rolle. Sabine Lerche darüber, warum diese Schuhe so beliebt sind.
Valencia Anfang Oktober. Letensebet Gidey aus Äthiopien und Joshua Cheptegei aus Uganda sind auf Rekordjagd. Sie scheinen geradezu beflügelt, Runde um Runde, Kilometer für Kilometer. Und im Ziel 2 neue Weltrekorde. Für Gidey über 5000 und für Cheptegei über 10.000 Meter. An ihren Füßen die Dragonfly Spikes von Nike. Sie gehören neben der Vaporfly-Reihe für Straßenläufe zur neuesten Nike-Laufschuhgeneration. Und auch der deutsche Langstreckenläufer Arne Gabius bestätigt, dass die Schuhe einen Effekt haben.
Das Laufgefühl, also als ich jetzt erstmal drin war, war wirklich toll. Man ist dann gute 4 Zentimeter größer. Er ist sehr steif, aber hat einen unheimlichen Vortrieb. Also man möchte einfach mit diesem Schuh einfach schnell laufen.
Doch die Schuhe von Nike vermitteln wohl nicht nur ein schnelles Laufgefühl. Sie scheinen auch tatsächlich schneller zu machen. Seit der ersten Schuhversion 2016 brechen die Nike-AthletInnen vor allem in den Straßenläufen die Rekorde. Denn die Schuhe speichern während des Laufens Energie, erklärt Gerd-Peter Brüggemann, emeritierter Professor für Biomechanik an der Deutschen Sporthochschule.
Dadurch, dass der Schuh Energie aufnimmt, reduzieren wir die Energie
der Gelenke, insbesondere des Sprunggelenks und des Kniegelenks, und entlasten damit diese Gelenke. Da diese modernen Sohlen wieder Energie zurückführen, ist in der zweiten Phase ist dann möglich, eben diese in der Sohle oder im Schuh gespeicherte Energie wieder zurückzugeben. Und das wirkt dann wie so eine Feder, natürlich mit etwas Energieverlust.
Diese Federwirkung ist bei den neuen Nike-Modellen besonders ausgeprägt. Laut der New York Times sollen mit den Vaporflies bis zu 4% der Laufökonomie eingespart werden, zumindest auf dem Laufband. Dafür sorgen eine dünne Carbonplatte, ein spezieller Schaumstoff und vor allem hochelastisches Material im Bereich des Mittelfußes. Das wirkt sich laut Brüggemann vor allem auf die biomechanische Arbeitsweise aus.
Im Sprunggelenk und im Kniegelenk wird weniger Arbeit verrichtet. Die Leistung, die mechanische Leistung ist geringer. Was dann aber wiederum bedeutet, dass die Muskeln und ein Muskel, der langsamer arbeitet, braucht weniger Energie bei gleicher Kraft, die er generiert. Mit solch einer Technologie müssen die Muskeln weniger Energie aufbringen, bedeutet aber auch, wir ermüden etwas weniger.
Dank der Technologie wird den Schuhen von Nike nachgesagt, aktuell die schnellsten auf dem Markt zu sein. Doch auch Sportschuhhersteller wie Newton, Essex und Adidas bieten Schuhe an, die die Laufzeit um 1-3% verringern sollen. Auch wenn die AthletInnen immer noch selbst laufen müssen, das Material kann also entscheidend sein. Herr Pasa Negasa greift deswegen im Januar 2019 zu Farbe und Pinsel und übermalt beim Dubai-Marathon kurzerhand seinen Nike-Schuh. Eigentlich ist Adidas sein Sponsor, aber wollte seiner Konkurrenz bezüglich Material in nichts nachstehen. Mit den getarnten Schuhen ist Negasa zur persönlichen Bestzeit und auf Platz 2 gelaufen und zu einer Menge Ärger mit Adidas. So ein Problem haben die deutschen LeichtathletInnen nicht. Sie dürfen selbst entscheiden, welchen Laufschuh sie tragen wollen und können individuelle Verträge abschließen. Für mehr Chancengleichheit sorgt auch eine neue Reglementierung der World Athletics. Seit Ende April muss jeder Schuh 4 Monate lang für alle frei auf dem Markt zu kaufen sein. Erst dann darf das Modell auch im Wettkampf verwendet werden. Auch der deutsche Bundestrainer im Laufbereich, Thomas Dreißigacker, sieht keinen Grund für eine Wettbewerbsverzerrung.
Ja, die World Athletics hat versucht, mit ihren Kriterien das zu verhindern. Also die haben halt Kriterien auferlegt. Wenn die Schuhe diese Rahmenbedingungen einhalten, dann gibt es in dem Sinne keine Chancenungleichheit. Zumal die Schuhe ja jetzt in sich jeder tragen darf. Deswegen ist diese Chancenungleichheit eigentlich so nicht vorhanden.
Viele Kriterien sind das allerdings nicht. Die Laufschuhsohle darf nicht dicker als 40 mm sein und nicht mehr als eine elastische Platte enthalten. Genau das hat zum Beispiel der erste Nike Alphafly nicht erfüllt. Die Sohle war zu dick und zudem waren gleich 2 Carbonplatten übereinander eingebaut. Nike musste das Schuhmodell entsprechend anpassen. Langstreckenläufer Arne Gabius stimmt den Regularien zu, sieht aber auch eine Gefahr.
Man darf aber bei allen Regeln halt nicht den Innovationsdruck oder die Innovationskraft in der Laufschuhentwicklung bremsen. Auch, dass viele Läufer durch den Schuh halt profitieren, die vorher Plantarfaszienprobleme hatten, weil sie insbesondere diese Sehne, die unter dem Fuß verläuft, ja auch schützt, da der Schuh ja so stabil ist.
Doch ab einer gewissen Dicke der Sohle steigt die Instabilität. Das müssten die Muskeln dann wiederum ausgleichen. Dadurch geht der Effekt der Energiegewinnung verloren, so Gerd-Peter Brüggemann.
Möglicherweise sind wir schon an der Grenze und für viele Läufer, für den nicht besonders gut trainierten, glaube ich, dass wir schon die Grenze vielleicht überschritten haben.
Die technische Entwicklung der Schuhe ist also vielleicht an einem Ende angekommen. Das Marketing der Sportfirmen allerdings nicht. Und auch das könnte beim Laufen für einen psychologischen Effekt sorgen, sagt Arne Gabius.
Ich glaube, dass halt bei vielen auch der Placebo-Effekt natürlich eine Rolle spielt. Also gerade dieses Gefühl des Bergablaufens, dass der Schuh einen schneller macht, sorgt schon dafür, dass man insgesamt doch sich mehr motiviert, schneller zu laufen.
Sagt Arne Gabius im Beitrag von Sabine Lerche. Einmal bei Olympia teilnehmen, das ist ein Traum von vielen Sportlerinnen und Sportlern. Aber gerade in großen Nationen sind die Plätze in den Leistungskadern begrenzt. Deshalb wechseln Sportlerinnen und Sportler manchmal die Nationalität, um bessere Trainingsmöglichkeiten oder dann eben Startpositionen zu bekommen. So auch Marie Branser. Die Judoka hat in der deutschen Nationalmannschaft keine Chance, will aber unbedingt zu den Olympischen Spielen mit einem Umweg über Afrika. Jennifer Stange hat sie getroffen.
Wenn ich jetzt Tobi über die Matte schiebe, dann macht es für ihn wenig Sinn, dass er gegenschiebt, sondern dann übernimmt er meine Bewegung. Dann dreht er quasi ein. So ist Judo. Siegen durch Nachgeben. So, das sind halt die Prinzipien, die der Erfinder vom Judo mitgegeben hat.
Die 27-jährige Marie Branser lebt Judo und seine Prinzipien. Einmal Silber und dreimal Bronze holte die Halbschwergewichtlerin bei internationalen Titelkämpfen. Trotz weniger Chancen, wie Branser meint. Und obwohl sie bei den deutschen Judo-Meisterschaften 2019 schon gewusst habe, dass der Judo-Verband Sachsen sie aus dem Landeskader und somit aus der Nationalmannschaft nehmen will, erkämpfte sie dort eine Medaille.
Und dann war der Punkt, wo sie gesagt haben, es ändert nichts, deine Medaille, du bist jetzt raus. Wo ich dann gesagt habe, alles klar, dann ist der Weg für mich jetzt hier in Deutschland beendet oder mit Deutschland, mit Sachsen.
Aufhören ist für Marie Branser keine Option. An diesem Punkt will die Judoka nicht nachgeben. Die Leipzigerin will nach Tokio zu den Olympischen Spielen. Also begibt sie sich auf die Suche nach einer Nation, die das möglich machen könnte. Seit vergangenem Jahr kämpft Branser für die Demokratische Republik Kongo.
Von Deutschland nach Afrika ist sicherlich ein sehr, sehr ungewöhnlicher Weg. Aber war in dem Moment, muss man einfach ganz klar sagen, der schnellste Weg.
Immer wieder wechseln Sportler für bessere Trainingsmöglichkeiten die Nationalität. In Deutschland führt das etwa zu vielen Olympiateilnehmerinnen mit osteuropäischer Herkunft. Marie Bransers Weg in den Kongo führt über einen Trainer in Frankreich. Der hat Erfahrungen mit Transfers in afrikanischen Nationen, allein schon, weil die Verbindungen durch die französische Kolonial- und Einwanderungsgeschichte enger sind. Wer keinen Platz im französischen Kader bekommt, versucht zum Beispiel im Land der Eltern ein Ticket für Olympia zu bekommen. Branser fühlt sich durch die Großeltern mit dem Kongo verbunden.
Meine Großeltern, die haben dort sehr, sehr lange auch gelebt und gearbeitet. Und dann hat man irgendwo auch einen persönlichen Bezug zu. Habe ich auch lange mit meinen Großeltern drüber gesprochen.
Aus der DDR waren die Großeltern eine Weile in die damalige Sozialistische Volksrepublik Kongo entsandt worden. Jahrzehnte später fliegt die Enkelin 2019 in ein Land, das den Sozialismus hinter sich gelassen hat und ärmer ist denn je. Das durchschnittliche Bruttoeinkommen in der Demokratischen Republik Kongo liegt deutlich unter 500 Euro im Jahr. Die Region ist von Ebola und Corona und gewalttätigen Konflikten geplagt.
Ich habe es irgendwo als Chance auch für das Land gesehen. Mir wirklich am Anfang auch sehr, sehr naiv erhofft, dass ich dort richtig was bewegen kann, eben weil ich auch gerne Erfolge für das Land erzielen möchte und damit vielleicht auch sportpolitisch ein bisschen was bewegen kann.
Doch die Sache ist komplizierter als gedacht.
Es gibt natürlich immer zwei Stimmen. Es gibt die eine Stimme, die sagen, wir sind super froh, dass wir dich haben. Und dann gibt es die andere Stimme, die sagt, was macht eine Weiße bei uns im Land?
Branser trainiert weiter in Deutschland, beim SCDHFK in Leipzig. Die Trainingsvoraussetzungen hier ließen sich kaum mit denen im Kongo vergleichen. Auch Branser hat das bei ihrem Besuch im Kongo gesehen. Geld für Sport gibt es kaum. Das Ungleichgewicht, das daraus zwischen einheimischen SportlerInnen und denjenigen entsteht, die durch Einbürgerung zu den Olympischen Spielen wollen, sorgt für Konflikte, nicht erst seit Branser dabei ist.
Es gibt das eine Lager, was die Leute betrifft, mich und das Team, was bis jetzt zusammen unterwegs war. Und da muss man auch ganz klar sagen, keiner von denen ist Kongolese. Alle sind irgendwo aus Europa und haben vielleicht eine Mutter, Vater, Oma, Opa, die dort sind. Und das andere Lager sind Leute aus Kinshasa, die vom Niveau einfach nicht an das rankommen, was quasi unser Team ist. Und die aber sich dann natürlich aufregen, dass sie nirgendwo hinfahren.
So geht es offenbar ihrer einzigen einheimischen Konkurrentin. Seit Maria Branser Teil der kongolesischen Mannschaft ist, kämpft die keine internationalen Turniere mehr. Doch dort müssen die Punkte für eine Olympia-Qualifikation gesammelt werden. Wer bei internationalen Wettbewerben antreten darf und wer nicht, sagt Branser, sei allein Entscheidung des Verbandspräsidenten. Hat Branser für ihren Traum von Olympia den einer anderen Sportlerin zunichte gemacht?
Viele sehen das sicherlich von außen so, ja okay, sie geht jetzt nach Afrika und nimmt dort vielleicht irgendeine Afrikanerin den Platz weg oder so. Das ist die eine Seite, die man sehen kann, aber die andere Seite ist einfach, was man alles dafür einstecken muss, was man alles auch dafür wirklich leisten muss, an finanziellem und vor allem auch an nervlichem Aufwand.
Branser hat durch Crowdfunding-Aktionen rund 6.000 Euro gesammelt und sich so die Teilnahme an Trainingscamps und Wettbewerben finanziert. Außerdem organisiert sie nun vieles selbst, was Kadermitglieder aus Deutschland beispielsweise gestellt bekommen. Doch am Ende zählt bei Olympia und im Leistungssport allgemein nicht, welche Ressourcen, welche Chancen die einen hatten und die anderen nicht. Am Ende zählt nur der Sieg. Das weiß auch Marie Branser.
Jennifer Stange war das über eine Judoka, die ihre Nationalität gewechselt hat, um zu Olympia zu kommen. 2 Wochen lang hat Köln erlebt, wie das so ist, ein ATP-Turnier auszurichten. Wobei die Kölnerinnen und Kölner haben von dem Turnier und den Tennisspielern wenig mitbekommen, weil wegen Corona erst nur 1000, dann gar keine Menschen in der Lanxess Arena gewesen sind. Die Spieler sind aber trotzdem von der Location begeistert und manch einer hofft, dass Köln auch in Zukunft großes Tennis zu bieten hat, berichtet Uli Schäfer.
Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev war von der Köln Arena direkt begeistert.
Als ich das Stadion gesehen habe, war mein erster Gedanke, warum die ATP Finals nach Turin gehen und nicht hierher. Und mein zweiter Gedanke war, wann bringen wir den Laver Cup hierher?
Die ATP Finals, das Saisonfinale der 8 besten Tennisprofis und der Laver Cup, das Kräftemessen zwischen den besten Spielern aus Europa und dem Rest der Welt. Zwei absolute Highlights im Tenniskalender, die Zverev gerne in der Köln Arena sehen würde.
Das wäre eigentlich das perfekte Stadion.
Für ein Mega-Event vor bis zu 18.000 Tennisfans, denn so viele passen rein in die Halle. In Zeiten von Corona natürlich unvorstellbar. Aber dass nicht mal 1000 Fans in die Halle dürfen, das kann Turnierdirektorin Barbara Rittner nicht verstehen.
Wir hier hatten wirklich ein absolut sicheres Hygienekonzept und ich bin mir sicher, wir hätten jeden Tag locker mit 1000 Zuschauern spielen können, ohne dass wir jemanden gefährdet hätten. Also es wäre sicherer gewesen als in jedem Supermarkt oder in jeder Bahn.
Doch die Politik hat nicht mitgespielt. Zum Verdruss des Veranstalters Edwin Weindorfer, der auch Turniere in Stuttgart, Berlin, Mallorca und Wien organisiert.
Wir können auf einen Teil der Fans verzichten, aber so ein richtiges Geisterturnier, so wie wir es jetzt haben, ist für uns natürlich auch eine wirklich schwierige Sache finanziell zu sichern.
Ohne Titelsponsor wären die Turniere gar nicht machbar. Und es wird auch nur deshalb in Köln gespielt, weil andere reguläre ATP-Turniere, vor allem in Asien, wegen Corona abgesagt wurden. Weindorfer hat sich eine Art Corona-Lizenz gesichert. Das heißt aber noch lange nicht, dass Köln auch im nächsten Jahr Schauplatz eines Turniers sein wird.
Wir haben jetzt einmal Köln getestet, so würde ich das sagen. Und der Test war sehr gut. Und jetzt muss man sich einmal unterhalten, wie das 2021 ausschauen könnte und welche Termine da in Frage kommen könnten.
Die Frage ist nämlich, welche Turniere finden statt, wenn ja, wann und welche nicht. Da ist noch vieles offen. Corona macht die Planung schwierig. Turnierdirektorin Barbara Rittner sieht Köln aktuell aber in einer Vorreiterrolle.
Das kann wirklich für die Zukunft auch wegweisend sein, dass man auch 2 oder 3 Turniere an einem Ort veranstaltet, weil gerade zu Corona-Zeiten haben wir halt diese sogenannte Bubble. Das heißt, die Spieler bewegen sich eigentlich nur im Hotel und auf der Anlage, werden alle 3 Tage getestet. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten könnten wir eine Vorreiterrolle haben.
Hofft Barbara Rittner, und von der Zukunft zurück in die Gegenwart, denn im Moment läuft das Finale im Einzel und dort spielt der Mann, den Sie gerade auch schon gehört haben, Alexander Zverev, um den Sieg. Sein Gegner ist Diego Schwartzmann aus Argentinien. Stefan Kausen live vor Ort. Ist diese erneute Endspielteilnahme von Alexander Zverev ein Zeichen, dass er sich und sein Spiel stabilisiert hat in diesem Jahr?
Ja, absolut. Also er war natürlich in beiden Turnieren hier in Köln an Nummer 1 gesetzt, als Nummer 7 der Welt. Aber du musst das Ding auch erstmal durchziehen gegen gute Gegner. Und er hat in diesem Jahr die US Open immerhin Finale gespielt. In Australien war er im Halbfinale. Bei den French Open sah es gut aus, bis er erkältet im Achtelfinale rausgegangen ist. Also dieser Sascha Zverev wird so langsam, erwachsen mit seinen 23 Jahren. Er hat immer wieder Schwankungen in den einzelnen Matches, aber er kommt immer wieder raus aus den Dellen. Und das wird er heute auch wieder brauchen im Finale gegen Diego Schwartzmann. Also die 7 der Welt gegen die Nummer 9. Das ist aktuell das Beste, was man auf einem Tenniscourt weltweit sehen kann. Und zu Beginn steht es 2-2.
Live aus Köln, Stefan Kausen, vielen Dank. Und in der Zwischenzeit ist das Bundesligaspiel zwischen Bremen und Hoffenheim zu Ende gegangen. Es ist beim 1-1 geblieben. Der Spielbericht von Heike Neugebauer.
Der Punktgewinn für die Bremer ist sehr, sehr glücklich, obwohl sie bereits in der 5. Minute in Führung gingen mit der im Grunde einzig wirklich gelungenen Offensivaktion des gesamten Spiels. Eggestein leitete seinen Treffer selber ein, gab den Ball nach rechts hinaus, bekam ihn prompt von Gebre Selassie wieder serviert und vollendete zum 1-0. 22 Minuten waren gespielt, da erzielte Geiger den Ausgleich, zu diesem Zeitpunkt schon hoch verdient, denn die Hoffenheimer waren die klar bessere Mannschaft. Das Bild änderte sich im zweiten Durchgang im Grunde auch nicht. Sie waren dominant, sie hatten viel mehr vom Spiel, machten aber aus dieser Überlegenheit viel zu wenig, sodass man sagen muss, Hoffenheim hat 2 Punkte verloren, Werder einen glücklich gewonnen.
Das Fazit von Heiko Neugebauer, und damit endet Sport am Sonntag mit Maximilian Rieger im Namen des gesamten Teams. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.